Ich glaube, was wir in 25 Jahren gelernt haben, ist, auf der einen Seite zu wissen, es ist wichtig, auch Einzelpositionen zu vertreten, aber dass man nur gemeinsam tatsächlich etwas schafft, wenn man manchmal Kompromisse eingehen kann oder aber sich auf große Linien einigt.
UP Podcast. Nachgefragt.
Herzlich willkommen zur aktuellen UP Podcast Folge. Wie können sich Therapieberufe in Deutschland besser aufstellen und mehr Einfluss auf die Gestaltung und Qualität von Therapie nehmen? Der Frage gehen wir nach, indem wir einen Blick über den Tellerrand werfen und auf eine Branche schauen, die bereits Fortschritte gemacht hat. Die Pflege hat eine generalistische Grundausbildung und gewinnt dank des Deutschen Pflegerats zunehmend politischen Einfluss. Was machen die anders? Beziehungsweise wie können Heilmittelerbringer davon lernen? Christine Vogler ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Im Gespräch mit Ralf gibt sie wertvolle Einblicke. Dir viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Und ich bin Ralf Buchner als Gastgeber und begrüße diesmal einen ganz besonderen Gast, nämlich Christine Vogler aus Berlin. Hallo Frau Vogler.
Lieber Herr Buchner, ich grüße Sie.
Frau Vogler, es ist großartig, dass Sie Zeit haben und ich bin sicher, dass unsere Zuhörer, die so aus dem Heilmittelbereich kommen, Sie gar nicht kennen. Deswegen einmal kurz Vorstellung. Sie sind die Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Habe ich das richtig formuliert?
Genau. Also ich bin gelernte Krankenschwester vor 35 Jahren jetzt inzwischen und bin beruflich heute Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Wir bilden also sehr viele Gesundheitsfachberufe aus. Pflege, Logopädie, Physiotherapie und so weiter. Unsere Gesellschaften sind Charité und Vivantes. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitswesen tätig und mein Herz gehört tatsächlich der Pflege. Und im Laufe meiner 35 Jahre im Gesundheitswesen bin ich der Pflege treu geblieben, viele Jahre lang Lehrerin gewesen, Schulleitung gewesen, jetzt eben wie gesagt Geschäftsführerin und parallel mich auch immer berufspolitisch engagiert. Und über diesen Weg bin ich über die Verbände zum Deutschen Pflegerat gekommen und bin hier gewählt worden als Präsidentin. Das ist ja ein Ehrenamt. Viele Dinge, die wir ja in den Gesundheitsfachberufen organisieren, machen wir im Ehrenamt. Der Deutsche Pflegerat ist jetzt 25 Jahre alt und engagiert sich sehr politisch, eben die Stimme der Pflege in Deutschland für die Profession zu sein.
Genau, und deswegen sind Sie sozusagen die perfekte Ansprechpartnerin, weil Sie sich mit Strukturen eines immer wichtiger werdenden Berufs beschäftigt haben, auch berufspolitisch. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum ich gefragt habe, ob Sie mal Zeit für uns haben. Denn die Frage wäre für mich so, was können wir berufspolitisch von der Pflege lernen, weil ich das Gefühl habe, dass die Pflege da immer schon ein paar Schritte voraus ist. Und ist Pflege vielleicht auch ein Tick anders als Heilmitteltherapie, wobei Sie ja die Ausbildungsberufe bei sich auch vereint haben in Ihrem beruflichen Kontext. Deswegen zwei Themen würden mich mal interessieren. Vielleicht können wir mal anfangen mit dem Deutschen Pflegerat. Was ist denn der Deutsche Pflegerat?
Total wichtige Frage, weil man sagt ja die Dinge immer so schnell und weiß gar nicht, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Das gibt ja schon immer Berufsverbände, also Menschen, die aus den Berufen kommen und sich, wie bei Ihnen auch, aus den jeweiligen Bereichen, gab es Pflegende, die Berufsverbände gegründet haben und die Berufsverbände waren sehr vielfältig. Und irgendwann hat man gemerkt, die vielen kleinen Berufsverbände, die wir haben, oder machen einmal den Eindruck in die Gesellschaft, die wissen gar nicht, an wen wenden sie sich denn jetzt, wer ist für was zuständig. Und es wurde eben die Idee geboren, dass die Verbände unter ein Dach zusammenkommen. Das war vor 25 Jahren so. Es gab ungefähr 7 Verbände, die gestartet sind. Wir sind heute 18 Verbände unter dem Dach des Deutschen Pflegerates. Und es gab immer die Zielsetzung, eben die politische Stimme der Pflege zu sein, eine Vision zu entwickeln für die Pflege, Zukunftsideen zu entwickeln und diese auch zu verfolgen und natürlich auch politisch wirken zu können. Und der Deutsche Pflegerat ist damit also quasi ein Dachverband auf der Bundesebene, der auch auf der Bundesebene agiert und spricht. Und ja, das ist ein interessantes Konstrukt, weil wir natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie haben gerade gesagt, was können wir voneinander lernen? Mhm. Und ich glaube, was wir in 25 Jahren gelernt haben, ist, auf der einen Seite zu wissen, es ist wichtig, auch Einzelpositionen zu vertreten, aber dass man nur gemeinsam tatsächlich etwas schafft, wenn man manchmal Kompromisse eingehen kann oder aber sich auf große Linien einigt. Also wo wollen wir hin? Also für die Pflegeausbildung zum Beispiel oder für Sie jetzt auch, ne, Stichpunkt Akademisierung oder andere Dinge. Welche großen Linien verfolgt man? In den Detailfragen kriegen wir auch in den Verbänden uns öfter mal oder kommen wir in große Diskussionen. Aber tatsächlich die großen Linien auszumachen und der Politik das vor allem auch prägnant zu spiegeln beziehungsweise auch dorthin zu transportieren, das ist unglaublich wichtig. Und das kann man als Einzelverband, findet man zu wenig Gehör, man vertritt zu wenig. Aber das, gemeinsam vertreten wir eben sehr, sehr viele.
Ja, das ist auch genau das Problem in der Heilmittelbranche. Da haben wir auch viele Verbände, ich glaube 19 oder sowas, die sind sich auch nicht einig. Und jetzt habe ich die ganzen Verbände, die Lehrkräfte und so weiter vertreten, schon rausgenommen. Das ist im Heilmittelbereich geht es auch viel um Vergütung der Praxen. Da schwankt man immer so zwischen Arbeitgebervertretung und Therapeutinnenvertretung insgesamt. Wie kriegen Sie das denn hin, die großen Linien zu finden? Weil das im Heilmittelbereich offensichtlich echt schwierig ist und die Politiker meckern auch alle und sagen, ey, bei euch Heilmittelerbringern weiß man nie, welche Meinung ihr vertretet, weil da kommt der eine Verband und sagt hü und der andere sagt hot. Wie kriegen Sie große Linien hin im Deutschen Pflegerat?
Ja, zum einen, ne, es wird ja regelmäßig gewählt und das Präsidium hat schon relativ, also es sind 7 Menschen, die aus den Verbänden heraus gewählt werden. Und diese Menschen, die im Präsidium sitzen, haben schon so ein bisschen den Auftrag, sich von ihren Verbänden, aus denen sie herausgewählt werden, zu lösen und zu schauen, was ist sozusagen, wenn man auf die Pflege schaut, was Elementares? Und ich glaube, was Sie und also alle Heilmittelerbringer als auch uns verbindet, ist, wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung sichern. Wir wollen vernünftige Arbeitsbedingungen haben und auch schaffen und auch in die Verantwortung gehen. Wir wollen unseren Beruf anständig ausüben können. Und wir wollen eine vernünftige Bildungsstruktur haben, die auch attraktiv ist für junge Menschen. Das sind ja schon große Linien, an denen, glaube ich, da braucht man sich gar nicht streiten. Das wollen wir. Und dann beginnt eben die Feinarbeit, zu sagen, okay, worauf einigt man sich? Also was bei uns auch sehr kontrovers diskutiert wurde, war zum Beispiel, waren die Personalbemessungsverfahren in der Pflege. Das ist natürlich, auf was einigt man sich, auf Diagnosen, welche Systeme nimmt man, was ist mit der Digitalisierung. Das sind alles Sachen, an denen kann man sich lange aufhalten. Aber wenn man gute Arbeitsbedingungen schaffen will als Leitlinien, dann kommen wir an der Personalbemessung auf Dauer und an der Orientierung an den Bedarfen der Patientinnen nicht vorbei. Und das festzuhalten und immer wieder zu fokussieren, das ist unsere Linie. Und dann vielleicht auch mal Dinge auszusparen, weil man keine Einigung erzielt. Das ist tatsächlich das, was wir gelernt haben. Und das kann ich Ihnen auch nur empfehlen, unter den vielen Kolleginnen und Kollegen, die Sie ja auch unter ein Dach bringen müssen oder wollen, wirklich zu sagen, wie schaffen wir denn die Gesundheitsversorgung von morgen? Und die macht uns Sorgen, uns allen. Wie sollen wir das bewältigen? Und ich glaube, da müssen wir langsam mal ein bisschen aufhören, wirklich sehr dicht, also auf den Bauchnabel zu gucken, auf den eigenen zu schauen, dass ich mich durchsetze mit meiner Haltung und meinen Dingen, sondern zu sagen, okay, wo sind denn wirklich Kompromisslinien, die man fahren kann?
Mhm. Sie sind, glaube ich, überzeugte Selbstverwaltungsverfechterin im Sinne einer Kammer. Würde man ja, ist ja eigentlich erstaunlich, Sie sind Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sind die oberste politische Stimme aller Pflegenden in Deutschland und sind trotzdem für die Schaffung einer Selbstverwaltung von Pflegekammern, die auch in der Pflege sehr kontrovers umstritten ist. Haben Sie nicht das Gefühl, wenn Sie für eine Pflegekammer sind, dann schaffen Sie sich und Ihren Posten und den Deutschen Pflegerat damit ab? Oder ist das kein Problem? Das ist ja die Angst der Verbände, die ich immer erlebe, wenn es um das Thema Verkammerung und Selbstverwaltung geht.
Der Deutsche Pflegerat ist angetreten, um die Selbstverwaltung zu installieren in Deutschland. Das war eine der Grundzüge. Und ich habe ja gesagt, ich bin im Ehrenamt tätig. Ich arbeite neben meiner eigentlichen Arbeit nochmal doppelt das. Und es ist eine Zumutung für die Kollegen, die sich ehrenamtlich, das Ehrenamt zum Leben gehört, in eine demokratische Gesellschaft gehört, finde ich, ist absolut, jeder Mensch muss etwas für Gesellschaft machen. Es ist aber die Frage nach dem Maß. Und das Maß, was die Menschen, die in diese ehrenamtlichen Tätigkeiten von Verbänden, von Vorständen, von Präsidien gehen, sprengt inzwischen jedes Vertretungsmaß, wenn wir einen Anspruch generieren wollen. So. Und wenn wir als Pflege, als Therapieberufe, wie auch immer, einen gewissen Anspruch erreichen wollen, brauchen wir einen Hinterbau. Wir brauchen Menschen, die uns zuarbeiten. Wir brauchen Menschen, die fundiert Sachlagen erarbeiten, die fundiert Netzwerke spannen. Wir brauchen Hauptamtler. Und die haben wir in diesen Konstrukten nicht, die wir haben. Und deswegen verbleiben wir immer auf der Ebene, in der wir eben auch heute stehen. Wenig Einfluss. Es ist abhängig von dem, der an der Spitze steht. Ich sage jetzt, okay, ich gebe einen Großteil meiner Lebenszeit da rein. Der Nächste, der gewählt wird, macht das vielleicht nicht. Dann geht Qualität verloren. Und das kann nicht sein, dass es an Personen gebunden ist, sondern es braucht institutionalisierte Strukturen für die Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Das betrifft nicht nur die Pflege aus meiner Sicht, die stabil sind, die ein vernünftiges Fundament haben, die finanziert sind außerhalb der Mitgliedsbeiträge, weil Gesundheitsfachberufe Gesundheitsversorgung sichern. Und da bleibt im Selbstverwaltungssystem Gesundheit in Deutschland aus meiner Sicht nur diese Kammerstruktur. Ich bräuchte persönlich, ich will auch keine Kammer. Ich finde, das sind Strukturen, die sind vielleicht ein Stück weit überholt. Aber solange wir dieses System der Kammern, der Selbstverwaltungsstrukturen haben, und der Länder, vor allem des Föderalismus haben. Wir haben ja in den Ländern, wo vermeintlich alles so gut funktioniert, wo die Pflege und auch die Therapieberufe gut organisiert haben, haben wir in der Regel zentrale Strukturen. Wir haben in Deutschland den Föderalismus. Das heißt, jedes Land muss eine Kammer installieren, damit wir überhaupt auf der Bundesebene auch so etwas wie eine Bundespflegekammer oder eine Bundestherapeutenkammer oder was auch immer installieren können. Und die Länder kommen dem nicht nach. Seit Jahrzehnten nicht. Wir sehen es jetzt in der Pflege. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz zwei Kammern, die funktionieren gut. Aber unsere Hoffnung, die sich verband, dass wenn die erste Kammer kommt mit Rheinland-Pfalz, dass sich das verselbstständigt über die Länder hinaus, das hat sich nicht bewahrheitet.
Ganz im Gegenteil. Wir haben doch Schleswig-Holstein und Niedersachsen schon Kammern gehabt, die dann abgewählt worden sind. Wie kommt sowas? Also warum machen Leute das, handeln gegen ihre eigenen Interessen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht in unseren Berufsgruppen die Wichtigkeit einer Selbstverwaltung nicht gut dargestellt bekommen. Die Menschen, die sich engagieren, engagieren sich. Und die anderen Kolleginnen, und das meine ich nicht despektierlich, die machen ihren Job. Und wir sehen das ja in allen, ob ich im Verein gehe oder nach Deutschland gucke. Wir haben 10%, die sich engagieren. Der Rest macht mit. Und das ist ja auch gut so. Muss ja nicht jeder sich engagieren, werden wir vielleicht muss ja nicht jeder an der Spitze stehen. Aber es fehlt dann vielleicht auch das Vertrauen zu sagen, okay, es gibt eine Selbstverwaltung und da gibt es ein demokratisches Prinzip, dass wir uns miteinander abstimmen müssen. Das ist ja auch nicht unanstrengend. Das muss man wissen. Und auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, da spiele ich den Ball, ich mache das ja nicht oft, aber wirklich direkt an die Politik und zwar an die Länderpolitik. Diese jahrzehntelange Verweigerung der Strukturierung von Pflege und auch von Gesundheitsfachberufen in den Ländern hat heute die Situation geschaffen, in der wir sind. Wir wissen nicht, wie viel wir sind, was wir arbeiten, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten. Wir schließen die Kompetenz dieser Berufe aus dem Gesundheitssystem systematisch aus. Die Erfahrung der Therapieberufe bei Ihnen, die sind so wertvoll, die finden keinen strukturierenden Zugang in alles. Letztendlich bis heute in die politische Entwicklung, auch in die KI-Entwicklung. Wo stehen wir denn in der Pflege? Wo stehen wir mit den Therapieberufen? Wo haben wir hauptamtliche Strukturen, die für Digitalisierung dafür sorgen, dass unsere Kompetenzen da einwandern? Wir hätten schon lange uns in die Hochschuldebatte einbringen können und sagen können, in die internationale Debatte einbringen können, wie wir die Berufe professionalisieren und gleichzeitig sicherlich auch Ausbildungsberufe parallel entwickeln können, die den Bereich durchführen, der eben nicht Prozesssteuerung beinhaltet, sondern tatsächlich operatives Arbeiten in der Kombination, also eine Eigenentwicklung der Beruflichkeit und der Professionalisierung. All das wird uns verweigert, weil wir diese Strukturen in den Ländern nicht erhalten. Und da sind die Länder verantwortlich. In den letzten Jahrzehnten hätten sie das aufbauen müssen. Und jetzt.
Eigentlich fangen wir jetzt bei Adam und Eva an. Der Sachverständigenrat hat es in seinem aktuellen Gutachten, das ist ja gerade veröffentlicht worden.
Wieder mal.
Die können ja schreiben, was sie wollen. Das macht ja sowieso dann keiner. Ja. Aber da steht auch drin, wir müssten so eine Gesundheitspersonalplanung haben. Und dazu müsste man mal registrieren, wie viele Leute gibt es eigentlich in der Pflege und wie viele Leute gibt es in der Therapie. Das weiß keiner. Also, man kann das vermuten. ich glaube, der Deutsche Pflegerat hat sowas initiiert wie dieses, ich registriere mich freiwillig oder sowas. Ne? So, hat das
irgendwas? Registrierung der Pflegenden, freiwillige Registrierung, ja, genau. Und da haben sich dann auch wieder, da haben wir auch wieder diese berühmten Prozentzahlen, ne? die sich engagieren, die das wahrnehmen, die merken, dass Pflege eben mehr ist als das reine Handling, sondern tatsächlich auch eine politische und eine gesellschaftliche Komponente hat, die machen sowas.
Mhm. Aber reicht nicht, ne?
Aber also es reicht nicht.
Freiwillig reicht
und
nicht.
Ich finde auch tatsächlich, ne, ich verweise selten gerne auf die Ärzte als Vergleich, weil das natürlich immer, aber warum nicht an der Stelle? Da gibt es Fortbildungspflicht, da gibt es Weiterbildungspflicht und ich finde das auch richtig so. Wir treten an die Patientinnen und Patienten, an die Pflegebedürftigen heran und ich finde Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten 5 Jahren keinerlei Weiterbildungs- oder Fortbildungsmaßnahmen gemacht haben, und an die Patientinnen herantreten, finde ich, haben da nichts mehr zu suchen. Die Entwicklung geht so schnell und so rasant weiter, dass wir sowohl fachlich, aber auch tatsächlich fachpolitisch, finde ich, auch Fortbildungsstrukturen etablieren müssen, damit man eben die Wichtigkeit auch in den Professionen erkennt. Mhm. Und das Gutachten des Sachverständigenrates, das spielt uns natürlich allen in unsere Argumentationslinien und Argumentationsketten. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn ich sehe, wie viele Sachverständigenräte schon Empfehlungen rausgegeben haben, auch in anderen Ressorts, und wie wenig davon die Politik eigentlich abnimmt, bin ich hin und wieder doch auch erschüttert.
Ja, wäre ich auch bei Ihnen. Ich glaube, dass Sie, was die großen Linien vorhin beschrieben haben, dass das seit fast Jahrzehnten in der Politik auch fehlt. Ne? Also so das Bild, wo sind wir in 10 Jahren, das ist ein Problem. Sie machen das sozusagen in Ihrem Bereich, aber auf dem großen Ganzen habe ich nicht den Eindruck, dass mir irgendjemand sagen kann, wo wir in 10 Jahren sind. Insofern konzentrieren wir uns auf das, was wir machen können. Verkammerung, diese Selbstverwaltung, ich habe neulich ein Interview von Ihnen gesehen, glaube ich, im SWR, wo dann irgendjemand reingeschrieben hat, oh, da muss ich 10 Euro im Monat bezahlen, das ist ja ganz schlimm und ganz fürchterlich. Und das ist auch so das Standardargument gegen Kammern. Oh, also diese Selbstverwaltung kostete ganz viel Geld und so weiter und so fort. Wie kommt es, dass wir die Kolleginnen und Kollegen nicht dazu bekommen, diese Selbstverwaltung als etwas so Wertvolles anzusehen, dass man dafür keine 10 Euro im Monat bezahlen kann? Woran liegt das?
Ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich komme dann immer mit dem Beispiel und sage, das ist ja, die Kammern sind ja demokratische Strukturen. Alle, die den Beruf gelernt haben, kommen in die Kammer. Das ist wie ein bisschen sozusagen das Pflegeland, in dem ich dann lebe. Und da gibt es eine Kammer, da kann ich wählen, da kann ich mich auch aufstellen lassen, da kann ich auch mitgestalten. Das ist ja die Funktion einer Heilberufekammer. Das ist nichts anderes wie in Deutschland. Ich lebe in Deutschland, ich bin hier, das ist mein Land, hier zahle ich Steuern, damit dieses Land funktionieren kann. Wenn ich also in einer Kammerstruktur bin, dann habe ich einen kleinen Obolus, den ich dafür reingebe, mir meine Freiheit zu entwickeln, mir meine Profession zu entwickeln. Das ist sozusagen mein Beitrag dazu. Und da kann ich den Beitrag ja erweitern. Das ist sozusagen der geringste Anteil. Dieses kleine Salär, also dieses Minigeld, was ich da zahle, und das muss man wirklich sagen, wenn ich sehe, wie die Durchschnittskammerbeiträge sind und die ja auch durch mein kleines Pflegeland dann letztendlich bestimmt werden. Ich kann eine Riesenkammerstruktur aufbauen im Land. Ich kann aber auch sagen, als Kammervertreterin kann ich sagen, wir brauchen nur 3 Hauptamtliche. Jeder zahlt hier nur 50 Cent in die Kammerstruktur. Auch das obliegt ja der Pflegeländervertretung. Also deswegen scheint es wirklich tatsächlich, ich weiß nicht, wie wir es schaffen, das Bewusstsein bei den Kolleginnen tatsächlich immer weiter zu erreichen. Wir erreichen immer dieselben, das ist zu wenig. Interessant finde ich an der Stelle, dass unsere Lehrenden in den Gesundheits- und Fachberufen, also wir haben jetzt gerade, gibt es eine Initiative, Berufspolitik stärker in der Ausbildung zu verankern. Wir haben ja so eine besondere Situation mit unseren ganzen Lehrplänen, dass wir im Grunde sowas wie in den allgemeinen, also im dualen berufsbildenden System, wo ja quasi Geschichte, Staatsbürgerkunde ganz fest etabliert sind als Fächer auch, die Berufspolitik, die ist bei uns ja nur schwach umrissen. Also die ist.
Das ist eine beschönigende Formulierung, würde ich sagen. So. Das findet nicht statt.
Genau. Und dazu sagen, Leute, wir haben auch in den letzten 30, 40 Jahren gar nichts dazu getan, um auch in der Ausbildung das Bewusstsein dazu zu sehen. Das war immer die Pseudonummer, die Gewerkschaft kommt, die Verbände kommen und dann erzählt vielleicht eine engagierte Kollegin aus dem Team mal ein bisschen was. Das war quasi der Aufriss. Aber die Bedeutung tatsächlich transportieren wir in der Ausbildung aus meiner Sicht in keinem der Gesundheitsfachberufe angemessen.
Ja, das stimmt. Also meine Studis sind an der Fachhochschule, ich meine, wir haben Physiotherapeuten hier, Bachelorausbildung, die sind immer ganz erstaunt, wenn ich über die Kammer anfange zu reden. Und dann sind die aber, die jungen Leute sind da extrem offen, ja, und sehen die Chancen. Das sind eher die Leute, die alt eingesessen sind, die da ein bisschen auf Widerstand losen. Der Sachverständigenrat hat ja in seinem Gutachten gesagt, ey Leute, das geht nicht. Wir haben ein arztzentriertes Gesundheitssystem, in dem jeder Cent über den Arztschreibtisch laufen muss. Das kann irgendwie nicht angehen. Nutzen wir doch mal die Kompetenzen aller Beteiligten im Gesundheitswesen und sagt dann hier, wir müssen den... Leider hat der Sachverständigenrat sich nur auf die Pflegerinnen und Pfleger und die medizinischen Fachangestellten konzentriert und hat die Heilmittelberufe nicht weiter erwähnt, aber egal. Und die sagen, wir müssen mehr Kompetenzen, müssen mehr Verantwortung hinkriegen, Pflegende müssen Hilfsmittel verordnen können und so weiter, müssen ihre Kompetenz nochmal wahrnehmen können, damit wir ein vernünftiges Gesundheitssystem hinkriegen. Wenn ich mit Heilmittelerbringern darüber spreche, dann merke ich auch, dass eine gewisse Angst da ist. Also wenn jetzt zum Beispiel das heißt hier, wir können so und so viel Prozent des Berufsstands akademisieren, dann nehme ich schon auch eine Angst wahr, so mehr Verantwortung zu übernehmen. Das dürfte in der Pflege vermutlich ähnlich sein, ne?
Ja, das ist interessant mit dieser Verantwortungsübernahme, weil die tragen die Kolleginnen ja trotzdem schon.
Ja.
Und deswegen finde ich diese Diskussion so interessant. Also was, wir haben ja auch jahrelang, es gibt ja diesen schönen Satz in Deutschland, bin ich da versichert? Ja. Auch in ganz normalen anderen Lebenslagen.
Ja.
Und wenn wir in diese Berufe gehen und ich handle am Patienten, dann ist es doch nur konsequent, dass ich die Verantwortung so weit übernehme, dass ich diese Verantwortung auch steuern kann. Als das Gesundheitskompetenzgesetz im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, war ich zutiefst überrascht, ob des Mutes des BMGs. Das muss ich wirklich sagen. Und ich will daran jetzt überhaupt nicht kritisieren, aber richtig wäre es, wenn wir das nicht Pflegekompetenzgesetz, sondern wirklich Gesundheitsfachberufekompetenzgesetz nehmen würden. Um an dieser großen Linie dran zu bleiben, wir müssen Gesundheitsversorgung sichern. Haben wir ja immer so eine Vorstellung in der Pflege, dass es geht gar nicht um Abgrenzung der Berufe, sondern wir haben alle unsere Vorbehaltstätigkeiten, beziehungsweise wir haben uns ganz klar unsere Aufgabenbereiche, die wir zwischen den Ärzten, Therapieberufen, Pflegeberufen quasi bestücken. Da haben wir ganz klar Kernelemente und dann gibt es aber ganz viele überlappende Elemente. Mein Beispiel ist immer eine Verbandssituation. Wenn eine Ergotherapeutin oder eine Physiotherapeutin eine Schiene anlegt, eine bestimmte Schiene, von der sie weiß, da ist eine Wundversorgung eventuell zu beachten. Warum soll die nicht gleichzeitig auch Wundmittel verschreiben können? Genau wie die Pflegefachperson es kann und der Arzt auch. Es geht gar nicht darum, zu sagen, nur der oder der darf das und das, sondern es geht darum, Dinge zu identifizieren, die im Rahmen meiner Kernelemente mich handlungsfähig lassen und machen. Weil wir in Zukunft müssen wir froh sein, wenn überhaupt jemand am Patienten ist. Das muss man mal deutlich hier so sagen. Und dann bin ich doch froh, wenn in der ambulanten Versorgung die Physiotherapeutin dann auch das Wundmaterial gleich verschreiben kann, ohne den Weg über eine ärztliche Praxis nehmen zu müssen. Erstzugänge, Therapieberufe, da wissen Sie viel mehr drüber als ich. Das ist doch irre, was wir in Deutschland machen, dass alle die Wege über die Orthopäden oder über die Ärzte oder die Fachärzte laufen müssen, was wir da an Ressourcen sparen könnten. Und es gibt ja eine große Verantwortung bei den Therapieberufen. Die erlebe ich immer wieder, also gerade auch hier in der Ausbildung. Meine liebe Kollegin, die Logopädie-Schule bei uns leitet, die hat so ein schönes Beispiel bei mir gesagt, Christine, wenn ein Stotterkind zu mir kommt, dann können wir doch einschätzen, ob das ein von uns therapierbares Stotterkind ist oder ob das ein Kind ist, was eine anatomische Anomalie hat, wo ich den HNO-Arzt brauche. Das ist doch unsere Kompetenz. Und das ist ja in der Pflege nichts anderes. Wenn ich jemanden in der ambulanten Versorgung versorge und der fiebert, dann kann ich doch einschätzen, ob das ein Erkältungsfieber ist, was mir keine Sorge machen muss, oder eine Temperaturerhöhung, wo ich weiß, das ist jetzt suspekt, da brauche ich mal einen ärztlichen Blick in der Hoffnung, dass der mehr sieht als ich. Und das ist auch unsere Kompetenz. Und da, ne, um zurückzukommen auf die Verantwortungsübernahme, die Verantwortung tragen wir doch heute schon, das wissen wir doch schon. Also um welche Verantwortung geht's denn am Ende? Und letztendlich sind wir, wenn das klar geregelt ist, was um auf die Versicherung zurückzukommen, ist es viel klarer geregelt, als es jetzt ist.
Ja,
weil wir wissen, wir sind in der Verantwortung. Eigentlich kann uns das nur in die Karten spielen. Aber da muss man wirklich viele alte Gedankengänge aufbrechen und Sorgen tatsächlich auch nehmen. Ich glaube, wir müssen an vielen Stellen darüber reden, ob das für die meisten denkbar ist. Wenn man mit den jungen Leuten spricht, habe ich da keine Sorge.
Ne, glaube ich auch. Und gibt es die zweite Variante, die wir gerade erleben? Wir haben ja die Blankoverordnung seit langem und jetzt gibt es die ersten Verträge. Und jetzt wird sozusagen diese Wirtschaftlichkeitsverantwortung von den Kassen rübergespielt zu den Heilmittelerbringern. Und da werden jetzt ganz krude Konstrukte aufgemacht, die dann sozusagen das Wirtschaftlichkeitsgebot auf den einzelnen Behandlungsfall runterbrechen, ohne dass man sozusagen zwischen den Töpfen hin und her wackeln kann, wie das bei den Ärzten ohne Probleme möglich ist. Auch davor haben die Kolleginnen und Kollegen Angst. Wie kriegt man das hin, dass auch die Übernahme der Wirtschaftlichkeitsverantwortung angstfreier läuft? Das dürfte in der Pflege wahrscheinlich dann auch sein. Wenn Pflegeleute mehr Verantwortung übernehmen, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann jemand um die Ecke kommen und sagen, oh, ihr verursacht aber Kosten, ihr müsst auch Verantwortung für die Kosten übernehmen. Wie geht man mit dem Thema um?
Da kann ich einfach nur mal sagen, wenn wir eine Kammer hätten, hätten wir Hauptamtliche, die uns da rechtsmäßig was zuarbeiten könnten, wo wir ganz klar mit den Kassen in die Auseinandersetzung gehen. Die Kassen haben eine unglaubliche Macht über die Versorgungsstrukturen in diesem Land. Das ist ein schönes Beispiel, an dem man das, was Sie gerade benannt haben, an dem man was erkennt, wo eben Sachen behauptet werden, so und so ist es. Aber was da nie im Mittelpunkt steht, ist der Bedarf des Patienten und die Fähigkeiten der Kolleginnen, die an den Patienten arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen wirklich eine Sichtänderung der Dinge. Wir dürfen uns nicht in diesem Klein-Klein und uns auch nicht Angst machen lassen, dass sowas was kostet. Ja, das kostet was. Aber das kann nicht auf die Berufe runtergebrochen werden, sondern dann bräuchten wir zum Beispiel eine Vertretung oder starke Verbände, die sagen, genau das ist falsch. Hier müssen die Kassen reglementiert werden und es muss mit der Gesellschaft gesprochen werden, wie viel Geld gebt ihr ins System und wo verschwenden wir denn Geld im System? Und das können wir nur, wenn wir strukturierte Vertretung haben, in der Wirkmacht am Ende. Und mein Problem ist immer, wenn ich das höre, dann denke ich immer, ja, wir können immer weiter so denken. Aber dann wird sich niemals was verändern. Dann werden wir Menschen verlieren, dann werden die Leute nicht mehr in die Ausbildung gehen, die Bezahlung wird schlecht bleiben. Und sie haben ja noch ein ganz anderes Problem in den Therapieberufen mit der Bezahlung. In der Pflege verändert sich ein bisschen was durchs Tariftreuegesetz. Da haben wir wirklich Erfolge. Aber ich kenne ja Kolleginnen wirklich bei Ihnen, die so viel arbeiten, wo es in keinem Verhältnis steht, was am Ende verdient wird, gerade die Freiberuflichen.
Ja, das ist schwierig, weil unsere Leistungsbeschreibungen in der Physiotherapie sind, glaube ich, über 30 Jahre alt. Und da hat sich nichts geändert, das ist irre.
Das geht nicht, ja.
Aber das liegt ein bisschen auch an den therapeutischen Leuten selbst. Wir haben, glaube ich, nur ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die in Verbänden organisiert sind. Wie ist das in der Pflege?
Da sind sie höher als wir. Also wir vermuten, wir wissen es ja gar nicht, also wir vermuten, man hat ja keine Zahlen, circa 1,4 bis 1,7 Millionen Pflegefachpersonen in Deutschland. Und davon sind ungefähr 10%, also 140.000. Und da sind wir schon optimistisch organisiert.
Okay, also sind wir gut organisiert und nicht schlecht. Ich hatte immer gedacht,
In den Verbänden organisiert. Ja. Und natürlich, was dazu kommt, jetzt nochmal außerhalb der Verbände, Nordrhein-Westfalen, das sind natürlich die in den Kammern, das ist ein großes Bundesland. Und Rheinland-Pfalz, da sind schon, ich will jetzt nicht lügen, aber da sind 150.000, 160.000 Pflegefachpersonen sind da registriert. Also da hat man natürlich eine ganz andere Wirkmacht, um dabei zu bleiben, als wenn man mit wenigen auftritt.
Ja, okay. Ich finde Nordrhein-Westfalen ist ein schönes Beispiel für die Wichtigkeit der politischen Beförderung so einer Idee. Laumann hat das ja, hatte ich den Eindruck, ziemlich maßgeblich vorangetrieben. Der war ja sehr dafür immer schon. Was ich erstaunlich finde, so, aber das hat ja geklappt. Dann ist gefragt worden, sind die Therapeuten gefragt worden in Nordrhein-Westfalen und da kam keine große Begeisterung auf, sich dem anzuschließen oder parallel mitzulaufen. Okay, aber anderes Thema. Nochmal zur Akademisierung. Wie stark ist die Pflege akademisiert und was sind da die Zielquoten? Also wie viel Prozent der Leute, die in der Pflege arbeiten, sind akademisch ausgebildet?
Also steigt in den letzten Jahren. Wir vermuten, also bis vor wenigen Jahren waren es ungefähr 1,4%. Jetzt sind wir so bei 3%. So sind die letzten Zahlen. Das ist natürlich ein Witz, um es mal deutlich zu sagen. Wir folgen dem Wissenschaftsrat, der gesagt hat, 10-20%. Ich sehe es eher so wirklich bei 20%. Ich sehe die Rate sogar tatsächlich noch höher, weil die 20% beziehen sich ja dann auf die Masse an Pflegefachpersonen und die wird sich reduzieren und dann brauchen wir eine höhere Quote an Hochqualifizierten, die Prozesse steuern können und Regionen, Community Health Nurse, die neue Berufsbilder aufmachen. In der Pflege ist es ja, also um international zu wirken, eine Schulgesundheitspflege. Gestern habe ich im Tagesspiegel gelesen, dass Brandenburg jetzt auch tatsächlich die Schulgesundheitspflege wieder neu einfordert, als auch als ein hochqualifizierter Abschluss, weil sie gemerkt haben, dass in den Modellstudien, die mit Schulgesundheitspflege gemacht wurde, große Erfolge erzielt wurden, auch bei den Eltern, in der Gesellschaft selbst. Also da wird langsam Potenzial gehoben. Aber es ist generell natürlich die Situation so, dass die Studiengänge viel zu gering aufgestellt sind. Wir haben ein Problem mit der Lehrerakquise, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern. Also die ganze Kaskade durch zu wenig Studienplätze insgesamt im großen Bereich der Pflege macht dann eben die Mangelsituation in Folge in allen anderen Bereichen. Und es hält sich ja auch noch hartnäckig, das ist auch der Historie geschuldet, die Situation oder die Vorstellung, dass die Menschen, die studiert haben, nicht mehr in der direkten Patientenversorgung sind. Da sage ich immer nur, das ist ein Irrtum. Ich habe 89 meine Pflegeausbildung gestartet. Hätte ich damals Pflege studieren können, ich hätte studiert. Ich konnte es nur nicht. Aber ich wollte ja Pflege studieren. Ich wollte am Patienten arbeiten. Was musste ich? Ich habe die Ausbildung gemacht, habe ich gerne gemacht. Ich liebte, der Job ist super. Wollte mich weiterentwickeln und bin dann in die pädagogische Schiene und dann in die Management-Schiene gegangen, weil ich ja fürs Fach gar nicht studieren konnte. Das können wir erst seit 2020 und bei Ihnen erstmal nun mal ja gar nicht. Also ja. Zumindest, ne? Also wir haben ja eine Struktur geschaffen auch, oder die ist uns politisch vorgegeben worden, dass wir am Patienten gar nicht studiert arbeiten sollen. Mhm. Also da ist ja Kompetenz gar nicht gefragt.
Ist das ein bewusstes Kleinhalten von Pflegenden und Therapierenden? Oder, also manchmal wirkt es ja so, als wenn die anderen gar nicht wollen, dass wir irgendwie studieren können, weil wir dann ja auf Augenhöhe könnten.
Wir haben natürlich mit den ärztlichen Kollegen, die ja auch im SGB V, also im Krankenversicherungsgesetz und in vielen anderen Gesetzeswerken als alleinige Diagnostiker und Therapeutiker dargestellt werden. Also diejenigen, die bestimmen, wann ist jemand gesund oder krank, das sind in Deutschland die Ärzte, das ist gesetzlich festgelegt. Und das nehmen die Ärzte natürlich in ihrer Verantwortung auch an, würden wir nicht anders machen. Mhm. Aber das behindert natürlich die Entwicklung der Gesundheitsfachberufe, weil jetzt müssten die Ärzte natürlich an der Stelle, um bei der Idee mit den überlappenden Kompetenzen zu bleiben, da mitgehen. Und da hängen natürlich finanzielle Mittel dran, da hängt Macht mit dran, da hängt Einfluss mit dran. Und das gibt natürlich niemand gerne so schnell her. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einer der Gründe, warum da nicht so schnell weiterentwickelt wurde. Es ist, glaube ich, gar nicht bewusst geschaffen worden. Die Historie und unser Erbe der Historie ist ein Riesenbrett, was wir ja als Profession kaum Selbstgeburt kriegen. Ne? Ja. Also Verantwortungsübernahme, Kammerbildung, was auch immer. Die eigene Überzeugung, aus dem System auszubrechen, gelingt uns ja kaum.
Ja, man ist ja dem sehr verhaftet und die Leute sagen, oh nee, brauchen wir auch nicht. Und wozu studieren? Das geht doch auch so. Guck mal, ich behandle auch jetzt. Das ist alles okay. Genau. Man entwickelt sich nie weiter. Aber kann man das sagen, dass wir in Deutschland gesundheitsstrukturell so ein bisschen Entwicklungsland sind und eigentlich Unterstützung von anderen Ländern bräuchten, die da viel weiter sind?
Also mein Eindruck so in den letzten Jahren ist wirklich, was ein Riesenproblem für uns ist, ist der Föderalismus. Mhm. Ich finde auch, wir müssen in Deutschland, ich will den nicht aufgeben, der schützt uns vor einem Wiederkehren der Historie. Da bin ich auch der festen Überzeugung, wir brauchen föderalistische Strukturen. Ja. Aber wir müssen über den Föderalismus in der jetzigen Form nachdenken. Und wir müssen bestimmte Dinge, zum Beispiel Gesundheitsversorgung, viel zentraler denken. Wir dürfen den Ländern das Königreichtum an der Stelle nicht zubilligen. Das nutzt uns allen nichts. Und damit, ich kriege auch mit, dass in den Ländern, da gibt es, die wollen ja auch alles zum Guten machen. Aber sie haben dann eben nur den Blick auf ihre Region. Und dass natürlich Gesundheitsversorgung auch regional stattfindet, ist auch richtig. Aber es funktioniert in der Form heute nicht. Wie viel Modellkonzepte sind wir gefahren in den Ländern mit regionalen Versorgungsstrukturen, mit der Einbindung der Gesundheitsfachberufe, mit den Ärzten, mit und so weiter. Und nichts, aber auch wirklich nichts geht in die Regelüberführung, weil es immer landesbezogen gedacht wird und der Bundesgesetzgeber das nicht aufnehmen darf. Das ist verrückt. Und deswegen glaube ich, muss Gesundheit oder müssen gerade da sozusagen die Bereiche, die momentan noch durch diese konkurrierende Gesetzgebung Bund-Land bestimmt werden, da muss deutlicher gesagt werden, das sind bundesgesetzliche Aufgaben. Und
ja, also das merkt man ja auch, wenn man Ansprechpartner auf gesundheitspolitischer Ebene in den Ländern hat, dann sagen die immer, naja, da kann ich nichts dran machen, da kann ich nichts dran machen, da genau. Bin ich nicht zuständig. Also das ist ja ganz furchtbar, wenn man das sich genauer anguckt.
Für alle Beteiligten ja. Letztendlich.
Ja, klar. Mhm. Es gibt auch irgendwie keinen Grund, warum Gesundheitswesen föderalistisch organisiert werden muss. Ne? Also das hat keinen Vorteil. Also eigentlich sagen sie, Leute, habt Mut, eure Zukunft zu gestalten, macht euch ein Bild von der Zukunft, guckt hin, aber seid einig gegenüber der Politik. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel, bei Ihnen steht der Deutsche Pflegerat, steht da, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflege und des Hebammenwesens. Und die Hebammen sind voll akademisiert seit kurzer Zeit. Fühlen Sie sich trotzdem von Ihnen vertreten? Also klappt dieser Spagat zwischen einer Berufsgruppe, die voll akademisiert ist und sehr selbstständig arbeitet, und den Pflegenden, die ja mehrheitlich angestellt sind und nicht selbstständig arbeiten und nicht akademisiert sind, klappt das trotzdem mit der Interessensvertretung?
Das ist zum Beispiel auch spannend, ne? Weil die Hebammen sind ja, das ist eine tolle Berufsgruppe, die sind ja wirklich auch zu hohen Prozentzahlen organisiert. Deswegen sind die seit Jahren ganz anders auch hauptamtlich aufgestellt und können ganz anders wirken in der Politik. Und das tun sie mit ihren, auch mit großen übergreifenden Leitlinien, ne? Mutter und Kind zu schützen, Geburten vernünftig aufzustellen. Das sind deren Leitlinien. Und damit kriegt der Hebammenverband die Kolleginnen dazu im Beruf selbst, was, wenn man da lernt, war ganz klar, man geht in den Hebammenverband, da gehört man rein, weil eben auch unter der Geburt eine unglaubliche Verantwortung natürlich bei der Hebamme liegt, gerade auch wenn ich eben selbstständig Geburten zum Beispiel im Geburtshaus durchführe oder in der Häuslichkeit. Da war klar, da gibt es schon, ne, die Verantwortung zieht auch eine Organisation mit sich, das bedingt sich alles gegenseitig. Und historisch und auch international betrachtet ist ja Pflege- und Hebammenwesen immer, das ist ja ein Topf. Die gehören irgendwie zusammen, sind nicht fremd. Und deswegen ist der DPR auch von Anfang an mit den Hebammen losmarschiert. Und das hat sich nicht ausgespielt, sondern es war eigentlich eine gute Ergänzung. Das ist übrigens auch was Interessantes im DPR. Die Verbände können ihre Sachen machen. Auch wenn sie vielleicht manchmal gegen den Inhalt, der gerade aktuell besprochen wird, wo vielleicht Dinge manchmal nicht übereinander passen. Aber die großen Leitlinien, die bleiben immer gleich. Und die Hebammen machen sehr ihr Ding. Das ist auch richtig und gut so. Und immer da, wo wir Vernetzung haben, wo wir die Hebammen unterstützen können oder wo die Hebammen uns unterstützen können, da sind wir miteinander verbunden und arbeiten eng zusammen. Und das ist toll. Mehr braucht es auch gar nicht. Das ist die Arbeit, die man in so einem großen Verband hat, zu sagen, jeder hat seine Berechtigung, wir einigen uns auf vernünftige Arbeitsbedingungen, vernünftige Bildungsbedingungen und vernünftige Bezahlung und wie auch immer und eine vernünftige Professionalisierung. Und den Rest machen die Verbände, und dann gibt's aber jemanden, der sozusagen im Bund Ansprechpartner ist. Und da ist es genau der richtige Weg.
Was kommt zuerst? Die richtige Bezahlung oder die Verantwortungsübernahme? Also ich erlebe ganz oft bei solchen Diskussionen, dass die Leute sagen, naja, ich würde ja mehr Verantwortung übernehmen wollen, wenn ich richtig bezahlt würde. Und ich sage dann, naja, Leute, wenn ihr die Verantwortung übernehmt, werdet ihr auch irgendwann richtig bezahlt. Bitte. Was ist der richtige Weg?
Huhn- oder Ei-Debatte, da kann man sich im Kreis drehen. Oder man sagt, wenn wir beides haben, wird es so sein. Und dann nimmt man das, was man zuerst umgesetzt bekommt. Und wenn ich zuerst die Verantwortung kriegen kann, das ist ja auch ein Kampf, dann nehme ich eben zuerst die Verantwortung, um dann zu sagen, Leute, ich mache das hier, aber bezahlt mich anständig. Das ist ja auch die Frage, ne, warum sollte ich studieren, wo ich immer sage, ja, wenn du eben mal zwei Gehaltsgruppen mehr haben willst, weil du eine andere Verantwortung trägst, dann kannst du natürlich die Frage stellen, ob du studieren musst oder nicht. Mhm. Oder weil zu der Verantwortung kommst du am Ende gar nicht, hinkt jetzt ein bisschen das Beispiel, aber okay. So eine Fragestellung das sind keine zukunftsorientierten Fragen. Wenn ich mir die Frage stelle, wenn ich immer erst was haben möchte, bevor ich selber was bringe, dann kommen wir nicht weiter. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch lernen müssen, erstmal was zu geben, damit wir Forderungen stellen können.
Ein kluges Schlusswort, würde ich sagen. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Verbindung zu machen. Ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zugehört haben, durchaus erkannt haben, was da für die Heilmittelbranche auch dabei rüberkommen könnte. Wenn jetzt die ganzen Heilmittelerbringer zum Deutschen Pflegerat kommen würden und sagen, ey, können wir da mitspielen? Würde das passen?
Na, unsere Satzung schreibt leider vor, dass man aus der Pflegeprofession kommen muss. Deswegen geht das bei uns nicht. Da müsste man eine Satzungsänderung machen. Aber das ist ein interessanter Gedankenspiel. Es gab ja immer schon mal diese Überlegung zu einer Pflege- und Therapiekammer, ja, ne, oder zu einer Pflege- und Therapeutenvernetzung. Ich glaube, dass wenn die Therapieberufe in Deutschland sich zusammenschließen würden, das wäre wirklich erstmal für die Versorgung ein tolles Signal zu sagen, wir stehen hier zusammen und auch in der Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen. Wenn ich mir vorstellen könnte, es gibt die ärztliche Vertretung, die Pflegevertretung und die Therapievertretung, da könnten wir wirklich so unglaublich viel bewegen. Mhm. Also von daher immer wieder ermuntern, große Linien zu ziehen.
Okay, Frau Vogler, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, mit uns über dieses Thema zu sprechen, und an die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Ich hoffe, ihr könnt was machen, und ich bin sicher, dass man Frau Vogler auch e-mailmäßig anschreiben kann, wenn man noch
sehr
Fragen
gerne
hat.
Immer sehr gerne.
Perfekt, super.
Vielen Dank auch. Und ich wünschte mir wirklich, an vielen Stellen, mit vielen von Ihren Kollegen bin ich ja auch im Kontakt, dass man wirklich auch strukturierter arbeitet. Das wäre natürlich auch toll, wenn es da,
ja, ich glaube, das
zusammengeht. Aber das kriegen wir alles hin, die Zukunft kommt.
Genau, das glaube ich auch.
Vielen Dank, Herr Buchner.
Vielen Dank, Frau Vogler.
Tschüss.
Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.